Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Einige sind von euch wach, das ist gut. Wir sind immer noch im Johannes Kapitel 11. Und bevor wir, ihr könnt schon mal aufschlagen, die ihr eure Bibel dabei habt. Wir lesen heute von Vers 47 bis zum Ende. Letzter Abschnitt aus Johannes 11 wird uns heute beschäftigen. Und bevor wir das tun und lesen, wollte ich kurz noch, einige hatten mich angesprochen wegen meiner Mutter. Ihr wisst ja, dass meine Mutter im Krankenhaus ist oder noch ist. Bis Dienstag wird sie voraussichtlich noch im Krankenhaus bleiben, im Clementinenhaus. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie kann sich wieder bewegen, also mit ihrem Rollator ist sie schon auf dem Gang so auf und runter gehen, ist schon möglich, aber es ist immer noch eine weite Wegstrecke. Wir können weiterhin für sie beten. Sie bedankt sich auch für die Gebete und ja, sie wird voraussichtlich eine Woche zu Hause sein und dann in die Reha gehen nach Bad Nenndorf. Also Detlef Mücke ist, glaube ich, weiß gar nicht, ist der ist noch nicht wieder zurück. Ne? Der ist auch gerade da. Also wir machen so eine Stabübergabe. Ja, betet weiter für sie. Ein zweites, was ich noch habe, ihr wisst ja, dass ich im August geplant habe, so einen Missionsansatz mitzumachen, wieder am Bodensee mit dem Rad. Und da könnt ihr vielleicht beten, dass da so noch Teilnehmer sich finden. Also es ist noch nicht so der große Andrang. Weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht am Fahrrad fahren oder auf die Straße gehen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber betet einfach, dass genug Menschen sich finden, jung, mittelalt, alt, egal, die mitfahren wollen und einfach Jesus groß machen möchten am Bodensee. Wenn ihr da Leute kennt, die vielleicht Interesse haben, die können sich gerne mit mir in Verbindung setzen und wir müssen eine Mindestanzahl von Leuten bekommen, damit wir diesen Einsatz auch wirklich durchführen können. Also da könnt ihr für beten, heißt auf Englisch Light and Shine, also fahre und leuchte auf Deutsch. Und der findet dann am 20. August bis 27. August statt. So, soweit von mir. Jetzt wollen wir den Text lesen. Johannes 11. Wir sind immer noch in diesem spannenden Kapitel, wo es um Lazarus geht und der auferweckt worden ist. Und wir sind jetzt in der Phase, und das werde ich gleich nochmal ein Stückchen anreißen oder auch noch mal ein bisschen erklären, wo wir uns gerade befinden, so in dieser Begebenheit. Aber lasst uns den Text erstmal lesen. Da versammelten sich die obersten Priester, Vers 47, und die Pharisäer, den Hohen Rat, und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hohe Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe und viele aus dem ganzen Land gingen von vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen: Was meint ihr, kommt er nicht zu dem Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen könnten. Soweit erstmal unser Text. Lasst uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir kommen wie immer mit leeren Händen zu dir und bitten dich, dass du sie füllst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wer sind wir, dass wir dein Wort auslegen könnten oder verstehen könnten? Es sei denn, du hilfst uns dabei durch deinen Geist. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass das, was wir hören, das, was wir reden, das, worüber wir nachsinnen, dir zur Ehre ist. Und dass du es lebendig machst in unseren Herzen. Denn nur du kannst das. Dafür wollen wir dich preisen und dir danken, in Jesu Namen. Amen. Johannes 11, ein spannendes Kapitel. Wir haben gesehen, dass Jesus hier ein Zeichen, das größte Zeichen überhaupt im Johannesevangelium tat, nämlich einen Menschen, der 4 Tage tot war, zum Leben zu erwecken. Lazarus. Und wir haben die letzten Male in den Predigten gesehen, wie Jesus das tat, wie er Leben in diesen Toten hineinbrachte durch das Wort, indem er sprach: Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus, gebunden, und er wurde befreit. Und was für ein Bild das ist für uns Menschen, die wir alle tot in unseren Sünden sind und waren, und dann Jesus in unser Leben gesprochen hat und Leben erweckt hat durch sein Wort. Das ist das Evangelium. Darum sitzen wir hier und folgen ihm nach aus Dankbarkeit, weil er uns neues Leben geschenkt hat. So wie Lazarus sicherlich auch, als er dann zum Leben erweckt wurde, voller Dankbarkeit. Und das sehen wir dann in Kapitel 12, da haben sie mich ein Gastmahl dann, gucken wir uns das nächste Mal an, wo sie das dann auch ausdrücken, ihren Dank gegenüber dem Herrn Jesus. Aber wir merken in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, dass die Reaktionen auf dieses Zeichen unterschiedlich waren. In Vers 45 heißt es: Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hat, glaubten an ihn. Und wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Es wird nicht kommentiert, nicht erklärt, ob dieser Glaube echt war, aber viele, heißt es hier, glaubten an ihn. Wir wissen an anderen Stellen, dass nicht immer dieser Glaube echt war, dass er oft nur verbunden war mit einem Zeichen, mit diesem Wunder, und dass sie hofften, dass auch Jesus Wunder für sie tut. Das können wir nicht beurteilen, aber wir nehmen es erstmal so hin, wie es hier steht. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Und das werden wir auch feststellen, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dass nicht jeder sagt: Jawohl, das will ich haben. Wäre schön. Aber es heißt hier in Vers 46, etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und das stellt sich dann heraus in den nächsten Versen, die wir gerade gelesen haben, dass daraus sich entwickelt, dass diese Anschläge, die auf Jesus schon immer da waren, er musste manchmal durch die Menge gehen, weil sie ihn steinigen wollten und sie konnten es nicht, oder sie wollten ihn runterwerfen von den Klippen. Und all diese, das waren ja schon Mordanschläge, die Jesus sozusagen überwunden hat, weil der Plan Gottes anders war. Aber hier in unserem Text merken wir, dass sich jetzt was verändert hat. Und interessant ist es, dass es aufgrund dieses Zeichens, dieses Wunders war, dass ein Mensch, der 4 Tage tot war, zum Leben erweckt worden ist. Da würden wir doch sagen: Mensch, Leute, also wenn das nicht der Messias ist, wer dann? Aber wir sehen, dass es immer, wo das Evangelium verkündigt wird, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, es immer unterschiedliche Meinungen darüber gibt. Auf der einen Seite Menschen, die das annehmen, die das erkennen, und das ist Gnade, sie glauben, auf der anderen Seite aber auch diese krasse Ablehnung, bis hin zum Mord. Und wir sehen hier ab Vers 47, dass jetzt diese Mordanschläge, die vorher schon auf das Leben des Herrn Jesus gemünzt waren und passierten, jetzt ganz konkret wurden. Und das führt uns zu dem Ereignis, was wir jetzt betrachten wollen. Denn wir befinden uns ungefähr 6-7 Tage vor der Kreuzigung des Herrn Jesus. Das ist das Zeitfenster, in dem wir uns gerade bewegen. Ab diesem Text wird das Kreuz ganz konkret für Jesus. Seine Zeit läuft ab auf der Erde. Und das wollen wir uns näher anschauen. Und wir kennen alle Textstellen, 1. Korinther 2, 2. Korinther 2, wo es heißt, das Wort des Kreuzes ist was? Für die einen? Genau. Für die einen ist es Torheit, für die anderen Gottes Kraft. Und im 2. Korinther heißt es ist sogar für die einen der Geruch zum Leben und für die anderen ist es der Geruch zum Tod. Das ist das Evangelium. Es trennt. Es gibt keine Neutralität. Entweder führt es zum Leben oder es führt zum Tod. Das ist das Evangelium. Und wir sehen das hier in unserem Text, dass es Menschen gab, die dieses Zeichen sahen. Sie rennen zu den Pharisäern und erzählen ihnen das. Und daraus entwickelt sich, und sie erzählen das nicht nur den Pharisäern, sondern den Pharisäern, den Hohen Rat, den Sanhedrin. Das war die oberste Stelle der Juden damals. Was dieser Mensch tut. Und daraufhin beratschlagen sie, ihn zu töten. Das sollte uns vielleicht in der praktischen Anwendung nicht verwundern, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dass manche hart gegenüber euch auftreten oder sagen, geh weg, ich will das nicht. Es gehört dazu zum Evangelium. Es sollte uns aber nicht mutlos machen. Sondern das Schöne ist ja, dass wir als Christen nur den Auftrag haben, das Evangelium weiterzugeben. Was damit geschieht, ist nicht mehr unsere Sache. Ja? Deswegen brauchen wir das nicht persönlich nehmen, wenn Menschen vielleicht aus unserem engsten Umfeld, vielleicht sogar eigene Familienangehörige uns ablehnen und sagen, lass mich in Ruhe mit diesem Jesus, dann sollte uns das nicht mutlos machen. Und wir sollten uns definitiv nicht persönlich nehmen. Denn das ist das, was das Evangelium hervorbringt. Es bringt für die einen Leben, für die anderen den Tod. Ernst ist das Evangelium. Aber wir wollen uns jetzt mal durch diesen Text arbeiten und sehen, wie sich das jetzt konkret gestaltet. Und wir werden auf sehr erstaunliche Wahrheiten treffen hier in unserem Text, die uns alle hoffentlich ermutigen, herausfordern, trösten, was immer Gott mit diesem Text heute Morgen für uns vorhat. Und wir wollen uns konzentrieren eigentlich auf die Verse 49 bis 52. Ich glaube, das ist das Herzstück dieses Textes. Und es will uns wichtige Wahrheiten über das Evangelium sagen. Und die wollen wir uns näher anschauen. Also den Rahmen haben wir jetzt gesteckt. Wir sehen hier, dass die Pharisäer ratschlagen, wir müssen etwas tun. Dieser Mann muss weg, dieser Mensch. Und sie schmieden am Ende konkrete Pläne. Das heißt ja am Ende des Vers 57, sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, wo Jesus sei, er es anzeigen, damit sie ihn ergreifen können. Also hier war ein konkreter Plan. Wir müssen diesen Menschen, diesen Jesus loswerden. Das ist die menschliche Seite. Aber wir wollen ja schauen, was ist die göttliche Seite? Wie sieht Gott das? Und das ist ja das Entscheidende. Nicht, was wir Menschen denken, sondern was Gott denkt. Und das finden wir hier in den Versen 49 bis 52. Und die wollen wir uns etwas anschauen. Da sagt mich Kaiphas etwas sehr Erstaunliches. Kaiphas ist zu dem Zeitpunkt hohe Priester gewesen, heißt es hier in Vers 49. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts. Ja? Also wer weiß es? Kaiphas. Klar, er hat die richtige Erkenntnis. Und jetzt haut er die raus. Und er sagt etwas, was größer ist als das, was er selber denkt. Oder meint zu denken. Er spricht etwas aus, was Gottes Sicht ist auf die Dinge, ohne es zu wissen. Das ist gewaltig. Denn er sagt Folgendes. Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr denkt nicht, dass es für uns, hören wir genau hin, für uns, also für den Hohen Rat, für den Sanhedrin, die 70 Menschen, die das Volk Israel geistlich und führten, es ist für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Das ist die Grundlage. Das war, er sagt, es ist besser, wenn Jesus aus dem Weg geschafft wird, als wenn wir aus dem Weg geschaffen werden. Denn die Römer werden kommen, uns das Land wegnehmen, die werden unseren Profit wegnehmen, denn die haben gut verdient, die haben gut gelebt, respektiert in dem Volk. All das werden sie verlieren. Und das wollten sie nicht. Dann sagen sie, es ist besser, dieser Jesus geht weg, als dass wir unser Land, unseren Wohlstand, unsere verlieren, alles verlieren, was wir haben. Und dann heißt es weiter, und dass das ganze Volk zugrunde geht. Und jetzt im nächsten Vers 51 interpretiert, dass Johannes, der durch den Geist Gottes das Johannesevangelium geschrieben hat, das folgendermaßen, dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er, und das ist ein wichtiges Wort, er weissagte, das heißt, er sprach im Namen Gottes das aus. Und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung, oder nicht? Es war nicht Kaiphas, der das sprach, es war Gott durch Kaiphas, obwohl Kaiphas war nicht gläubig, gehen wir mal jetzt von aus. Er war Hohepriester, aber das machte ihn nicht zu einem gläubigen Menschen, der Jesus nachfolgt. Und durch diese Aussage, die er macht, bestätigt er eigentlich, er kann eigentlich keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, sonst würde er sowas nicht sagen. Denn er sagt hier das Unglaublichste, was je ein Mensch sagen konnte. Den Sohn Gottes, der vollkommen war, ohne Sünde, der alles durch sein Wort erhält und erhalten hat und geschaffen hat, über den sagt er, der muss sterben. Was ist das für eine Aussage? Er muss sterben, damit wir leben können. Und dann in Vers 51 interpretiert das Johannes, er sagt, er ist Hohepriester, er weissagte, denn Jesus, und jetzt gibt er die Interpretation aus göttlicher Sicht, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Was für eine Aussage. Es ist gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Kaiphas spricht etwas aus, was rein menschlich gesprochen logisch ist. Es macht Sinn. Besser einer stirbt als das ganze Volk. Und weiß nicht, dass er etwas ausspricht, was Gott von Ewigkeit her schon geplant hatte. Das ist krass. Und spricht damit die größte Wahrheit überhaupt in der Bibel aus, die es gibt. Denn ohne diese Aussage hätten wir hier heute Morgen keine Hoffnung. Sind wir uns dessen bewusst? Wir kommen gleich noch hin, warum das so ist. Aber das ist das, was wir hier vorfinden. Und wir wollen jetzt gucken, was will uns das konkret sagen? Was für geistliche Wahrheiten stecken dahinter, hinter diesen Aussagen? Und dann wollen wir darüber nachdenken, was hat das mir zu sagen? Was kann ich da für mich an Kraft und Freude und Herausforderung mitnehmen für meinen Alltag? Und das Erste, was wir hier finden, ist, dass Gott einen Plan hat von Ewigkeit her. Und dass dieser Plan sich erfüllt. Egal, was Menschen denken, planen und auch durchziehen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, das ist egal. Ja? Wir sehen hier, dass ein gottloser Mann, ein hoher Priester in seinem Amt, etwas sagt, wo er nicht mal genau weiß, also menschlich gesprochen ist das alles für ihn logisch, aber er sagt etwas, was eine Dimension hat, die er sich gar nicht vorstellen konnte. Er spricht eine Wahrheit aus, ohne es zu wissen. Und das will uns sagen, dass Gott einen Plan hat und dass dieser Plan sich erfüllt. Und dass selbst Menschen, die eigene Ideen, eigene Dinge planen, dass die auch unter dem Plan Gottes sich bewegen. Wisst ihr, was ein schönes Beispiel im Alten Testament ist? Weiß jemand ein Beispiel vielleicht im Alten Testament, was dem sehr nahe kommt? Ja? Gibt viele, sag mir eins. Ich brauche gar nicht viele. Fängt auch mit J an, der Name. Josef. Abteilung Kerker. Josef. Was sagt er, als die Brüder ihn dann verkaufen? Er wird versklavt, er kommt in den Knast. Mehrere Jahre, ich glaube 12 Jahre insgesamt war er im Knast und. Und was hat der alles gelitten? Von seinen eigenen Brüdern. Und Josef ist im Alten Testament eines der schönsten Beispiele in Bezug auf Jesus. Ja? Die Parallelen sind enorm. Was sagt er am Ende? Als er dann mit seinen Brüdern wieder vereint ist und sie ihn nicht erkennen. Genau. Erste Buch Mose, Kapitel 50 steht das. Ihr gedachtet es, böse zu machen, schlecht. Aber Gott hat einen anderen Plan. Er hat es gut gemacht. Was für eine Aussage. Und der Mann hat über einen Zeitraum von über 20 Jahren gelitten, richtig gelitten. Und das von seinen eigenen Brüdern. Das kann man sich nicht vorstellen. Für uns ist das einfach heute so. Ne? Aber für ihn das zu sagen, war etwas anderes. Und so sehen wir eigentlich, dass immer Gott in Kontrolle ist. Egal, wie chaotisch auch dein Leben aussehen mag. Gott ist in Kontrolle. Er weiß, was er tut. Und was gibt uns das, wenn wir das wissen? Dass ich nicht dem Zufall oder meinen eigenen Fehlern immer nachtrauere. Was gibt mir das, wenn ich weiß, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott alles zu seinem Ziel führt? Auch in deinem Leben, auch in unserer Gemeinde. Vertrauen. Gutes Gefühl, ruhiges Gefühl. Sicherheit. Ja, ja, also selbst. Genau, ja, also selbst in unserem eigenen Chaos hat Gott immer noch einen Weg. Und das gibt uns Hoffnung. Hoffnung. Ja, das gibt uns Kraft, Zuversicht, Freude im Leid, in den Schwierigkeiten. All diese Dinge haben damit zu tun. Und hier sehen wir das vollkommene Beispiel. Ja, der Mensch plant und Gott, oder der Mensch denkt, und was macht Gott? Er lenkt. Er lenkt. Wir haben Pläne, wir machen Fehler. Aber Gott ist nicht überrascht, wenn du Fehler machst. Er ist nicht überrascht. Ja? Wir sollten es vermeiden. Das heißt jetzt nicht, ich gehe raus, oh, ich mache jetzt schön viele Fehler. Gott kann ja immer noch was Gutes draus machen. Das sollten wir nicht. Wir leben in der Verantwortung. Wir haben den Willen Gottes offenbart in seinem Wort, aber wir machen auch Fehler. Aber das ist nicht das Ende, wenn wir Fehler machen. Es hat Konsequenzen, keine Frage. Sehen wir David. Und trotzdem, wenn Gott ihn nach all dem, was er verbockt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja. Man steht wieder auf. Genau. Ja, also all diese Dinge wollen uns sagen, dass der Herr Jesus hier nicht dem Willen von Menschen unterlag, sondern er lebte im Plan und im Willen Gottes. Und genauso du und ich. Wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann lebst du unter und in dem Plan Gottes. Und das dürfen wir dann in Anspruch nehmen, was Philipper 1, Vers 6 sagt. Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Da steht nicht, und du wirst es vollenden. Denn du wirst es nicht vollenden. Nur Jesus kann das vollenden. Was er angefangen hat in deinem Leben, das wird er auch vollenden. Und das gibt uns halt Zuversicht. Und gerade in dem Versagen, all unserem Müll, den wir mit uns rumschleppen, oder? Da gibt es das Hoffnung, dass Gott trotzdem noch mit mir ans Ziel kommt. Und das ist etwas Wunderbares zu wissen. Eine zweite große Wahrheit, die wir hier in unserem Text finden, ist diese Aussage, ihr bedenkt nicht, in Vers 50 sagt Kaiphas, dass es besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Was er hier aussagt, ist praktisch das Zentrum des Evangeliums. Ja? Und das kann man mit einem Wort beschreiben. Nämlich welches? Was ist das Zentrum des Evangeliums? Ja? Aber in Bezug auf diesen Vers jetzt hier, was sagt er aus? Ist es besser, wenn ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk stirbt? Was sagt er damit aus? Ja? Und wie würde man das mit einem Wort jetzt beschreiben? Gnade? Rettung? Sühnung? Stellvertretung! Ein Stellvertreter! Wir brauchen einen Stellvertreter! Und wenn dich jemand mal fragt, was ist das Evangelium für dich, dann sag einfach Stellvertretung. Dann wird er vielleicht sagen, ja, erklär das mal, ich weiß nicht, was du meinst. Weil das ist genau das, was passiert ist am Kreuz. Jesus ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben, damit du nicht sterben musst. Richtig? Das ist das Evangelium. Jesus hat deine Schuld und Sünde am Kreuz für dich getragen. Und nicht nur für dich, sondern für jeden Menschen. Er ist in den Riss getreten zwischen deinem Leben, das voller Sünde ist, und einem heiligen Gott, der Sünde strafen muss. Und das nennt man Stellvertreter. Er ist für uns in den Riss getreten. Und genau das sagt er hier. Er sagt, es ist besser, wenn Jesus stirbt, als wenn wir alle sterben. Ja? Damit wir Rettung erfahren, damit unser Reich besteht. Im negativen Sinne hier bei Kaiphas, aber im positiven Sinne ist es genau das, was das Evangelium ausmacht. Jesus ist für dich in den Riss getreten. Das, was du und ich nicht schaffen konnten, und weil wir Sünder sind, konnte er, weil er ohne Sünde war. Er ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir durch seinen Tod und seine Auferstehung was bekommen? Leben. Leben. Und da sind wir wieder bei unserem Kernvers, Johannes 20, Vers 31. Ja? Den ihr hoffentlich alle auswendig gelernt habt. Ja? Dass Jesus stellvertretend für mich und dich in den Riss getreten ist. Das ist die Grundlage dafür, dass du leben darfst. Und weil er lebt, dürfen wir leben. Und wisst ihr, auch das ist doch so immens tröstlich in unserem Alltag. Wenn der Feind uns anklagt, wenn unser Herz uns anklagt, heißt es in einem, ich glaube im Römer, dann ist Gott was? Stärker oder? In meiner Übersetzung heißt es größer. Er ist größer als das, was unser Herz uns sagt. Oder was wir manchmal in unseren Taten tun, wo wir uns schämen, wo wir traurig sind. Dass wir dann immer wieder sagen dürfen, Herr Jesus, danke, dass du dafür bezahlt hast. Das ist die konkrete Anwendung. Es ist ja nicht nur so, dass wir neues Leben bekommen und das war's dann, sondern wir leben in der Stellvertretung, die wir immer wieder brauchen. Ja? Wenn unsere Füße schmutzig werden, Johannes 13, wo Jesus dann die Füße der Jünger wäscht, da kommt er zu Petrus und sagt, wasch mich noch mal ganz, ich will ganz gewaschen werden. Sagt Jesus, nee. Wer gebadet ist, der muss nicht nochmal ganz gewaschen werden. Das ist so ein Bild. Wer einmal zum Glauben gekommen ist, der muss nicht jeden Tag zum Glauben kommen, neu geboren werden. Einmal geboren, einmal neu geboren. Aber die Füße, die werden immer wieder schmutzig. Und die brauchen Reinigung. Und diese Reinigung geschieht dadurch, dass wir sagen, Herr Jesus, danke, dass du für mich bezahlt hast, für diese Schuld, die ich gerade begangen habe. Davon leben wir. Oder nicht? Wir alle leben aus der Vergebung. Es sähe schlimm aus, wenn ich sagen würde, wenn einer von euch, oder andersrum gesagt, der Raum würde wahrscheinlich leer sein, wenn ich sagen würde, wer von euch ist ohne Schuld und Sünde? Wer kann einen Tag oder eine Woche lang ohne Sünde durchs Leben gehen? Da wird der Raum hier wahrscheinlich leer sein. Ich inkludiert. Ich wäre auch draußen. Ja? Das heißt im Klartext, wir leben alle mit dem Faktum, dass wir immer noch sündigen. Und wenn wir da nicht immer wieder den Stellvertreter reinholen würden, dann könnten wir versinken. Aber weil er da ist und weil er in den Riss getreten ist und das nicht nur einmal am Kreuz, sondern jeden Tag neu, dürfen wir diese Vergebung in Anspruch nehmen. Und das ist das, was uns wiederum dahin führt, dass wir ihn lieben, Dankbarkeit bringen, anbeten, dass er selbst mit so einem verkommenen Menschen wie mich trotzdem weitermacht,
und nicht sagt, du hast es so oft vermasselt, das war's. Geh deinen eigenen Weg. Er gibt uns nicht auf. Wir hätten uns schon längst aufgegeben, oder wenn andere an uns so oft sündigen, wie wir sündigen gegenüber Gott, dann hätten wir schon lange aufgegeben. Wir hätten gesagt, komm, vergiss es. Aber Jesus hält fest. Und auch wenn wir loslassen, er ist treu. Er bleibt dran. Also, hier sehen wir diese wichtige Wahrheit in diesem Text, die Kaiphas ausspricht, ohne es zu wissen. Er sagt das, was Gott von Ewigkeit her geplant hat, spricht er aus. Und wenn ich sage Ewigkeit her geplant, dann heißt das Jesaja 53, ja, wo Gott sozusagen seinen Sohn opfert. Oder wenn wir nochmal eine andere Parallelstelle, die so gewaltig ist, in Apostelgeschichte 4, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber die kennt ihr auch. Apostelgeschichte 4, Vers 28 und 29, da heißt es, oder ich lese mal von Vers 27, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, also alles, was geht, um zu tun, und das ist das Entscheidende, um zu tun, was deine Hand, was Gottes Hand und Gottes Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Es ist gewaltig. Pontius Pilatus, Herodes, die Heiden, die Römer, das Volk Israel, die planten, Jesus zu töten, um zu kreuzigen. Aber sie wussten nicht, dass sie gleichzeitig das taten, was Gott von Ewigkeit her schon geplant hat. Dass es geschehen soll. Also, ich glaube, mehr Beweis gibt es nicht. Ja? Dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott seinen Plan erfüllt hat mit Jesus, aber auch mit deinem Leben und meinem Leben erfüllen wird. Ein weiteres, was wir in unserem Text hier finden, ist auch eine ganz wichtige Wahrheit. Denn es heißt hier, dass der Herr Jesus, also dass ein Mensch stirbt für das ganze Volk und nicht das ganze Volk zugrunde. Und dann heißt es Vers 51, dies redet er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war. Weissagt er, denn Jesus sollte, und jetzt kommt die Anwendung, Jesus sollte für das Volk sterben. Jesus kam in sein Eigentum, heißt es in Johannes 1. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber das war der Plan. Jesus kam für sein Volk zuallererst. Jesus war Jude. Um für sein Volk zu sterben. Aber es kommt hier noch ein Zusatz. Und das sollte uns alle sehr glücklich machen und zur Freude führen. Denn es heißt, und nicht für das Volk allein. Obwohl das Volk Israel damals dachte, wenn der Messias kommt, der ist unser Messias, der wird uns befreien vom römischen Joch. Wir werden ein Volk sein, sie dachten an das tausendjährige Reich. Wir werden regieren mit Jesus, das war ihr Gedankengut. Aber Jesus kam nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzuführen oder zusammenzubringen. Zwei wichtige Wahrheiten stecken hier drin. Das eine ist, dass Gott auch zum Ziel kommt mit seinem Volk, Israel. Ich war jetzt vor 4-5 Wochen gerade da. Und eins der größten Beweise, dass Gott zu seinem Wort steht und dass seine Verheißungen sich erfüllen, sehen wir im Volk Israel. Sind wir uns dessen bewusst? Über 2000 Jahre, 70 nach Christus, wurde unter Titus alles zerstört. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört. Also sie wurden alle zerstreut in alle Herrenländer. Über 2000 Jahre existierte Israel nicht mehr als Staat. Und wisst ihr was? In Hesekiel gibt es eine Verheißung, die Gott tätigt. Hesekiel, ungefähr 600 Jahre vor Christus geschrieben. Da heißt es in Hesekiel Kapitel 36, Vers 24, da sagt er Folgendes. Das ganze Kapitel ist übrigens wunderbar zu lesen, kann ich nur empfehlen. Aber ich nehme es jetzt mal aus dem Kontext raus. Da heißt es, denn ich will, also sagt Gott, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Boah! Das ist 1948 geschehen. Nach fast 2000 Jahren, wo kein Volk existierte, wo die Juden alle verteilt waren auf der ganzen Welt, hat Gott dieses Volk wieder zusammengeführt. Was will uns das sagen? Dass Gottes Verheißungen und Gottes Zusagen immer Ja und Amen sind. Gott erfüllt sein Wort. Das, was er verspricht, das hält er. Darauf kannst du bauen. Und das ist gut, oder nicht? Wie oft sind wir von Menschen schon enttäuscht worden? Oder wer ist noch nicht von Menschen enttäuscht worden? Der hebe die Hand. Wir alle sind schon enttäuscht worden. Wir alle haben Zusagen schon gemacht und nicht eingehalten. Es gibt einen, der Zusagen macht, der immer hält. Und das ist Gott, das ist Jesus. Und wir sehen es anhand des Volkes Israel, dass Gott wird Geschichte und schreibt Geschichte mit diesem Volk. Er hat sie zusammengeführt, wieder in ein Land. Und er kommt auch zum Ziel, was das ewige Heil dieses Volkes betrifft. Da könnt ihr lesen, Römer 9 bis 11. Gott hat auch einen ganz besonderen Plan mit diesem Volk. Und das, was hier steht, dass er zur Rettung seines Volkes gekommen ist, das wird sich eines Tages erfüllen. Ist aber immer gekoppelt mit was? Ein Jude kommt nicht in den Himmel, weil er Jude ist. Sondern was? Was muss geschehen? Er muss von Neuem geboren werden. Er muss den Messias erkennen als den, der er ist. Glaube. Ja? Aber das wird auch in der Nation Israel stattfinden. Da wird eine Wende kommen. Die wird kommen. Meines Erachtens wird sie dann kommen, wenn die Gemeinde entrückt ist. Wir sind jetzt so ein Stachel sozusagen. Wir reizen sie an. Wir fordern sie heraus. Wir leben das eigentlich, was das Volk Israel leben sollte. Das lebt die Gemeinde jetzt. Aber eines Tages wird diese Gemeinde wohin gehen? Wo gehen wir hin?
In die Wüste.
Nein. Ja. Was ist der nächste Schritt der Gemeinde? Wo geht es hin? In den Himmel, in das himmlische Jerusalem. Wir werden entrückt. In den Wolken. Ja. Ich habe dich verstanden. Aber es war ein bisschen lustig, weil wir sprechen vom Himmel und du von der Wüste. Aber alles gut. Ja, aber unser nächstes Ereignis, was vor uns steht, ist die Entrückung. Die Gemeinde wird die Braut wird dem Bräutigam zugeführt. In den Wolken. 1. Thessalonicher 4.
Aber wir sind noch nicht draußen, sind noch viele Menschen, die Jesus kennenlernen.
Ja, und das nennt dann die Bibel was? Gnadenzeit. Gnadenzeit. Und bis die Vollzeit eingeholt, bis der Letzte auch, der Rettung erfährt, ja, das ist Gottes Werk. Wir wissen das nicht. Wir wissen das nicht, aber unsere Aufgabe ist, in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn, was zu sein?
Bereit.
Bereit zu sein, wenn er kommt. Und wir sollten an der Arbeit sein, ne? Tun, dass selig sind die der Herr findet, wenn sie im Tun sind, ja? Also nicht zurücklehnen, Schaukelstuhl warten, ne? Immer schön hin und her wippen, vielleicht kommt Jesus heute. Das ist nicht damit gemeint, sondern an der Arbeit sein, im Reich Gottes tätig sein, sich einbringen. Das heißt bereit sein, wenn Jesus kommt. Ja? Also, wir finden hier, Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk und einer der größten Beweise, dass Gott seine Verheißung zu seinen Verheißungen steht, dass Gottes Wort sich erfüllt, ist das Volk Israel. Und darüber können wir staunen und Gott loben, was er tut. Aber es hört da nicht auf, sondern es heißt hier, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Und wenn ihr euch erinnert an Johannes 10, finden wir einen ähnlichen Gedanken schon mal, wo es um die Schafe geht und die Herde. Wo er von seinen Schafen spricht, die ihm nachfolgen. Das ist das Volk Israel. Und dann sagt er Folgendes in Vers 16, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Ja? Also es gibt die Schafherde Israel, das Volk Gottes, und dann gibt es noch eine Schafhürde, die nicht von dem Volk Gottes ist. Und dann heißt es, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein. Ja. Und das Gleiche finden wir hier. Gottes Plan ist mit Israel, aber nicht nur Israel, sondern er will aus allen Völkern Menschen sammeln. Aus Argentinien, aus Südamerika, aus Asien. Und jetzt könnt ihr jedes Land der Welt aufzählen. Von überall wird Gott seine Leute sammeln. Zu einer Herde. Die Gemeinde. Und das ist gewaltig. Und alles das hat seinen Ursprung. Wo? Im Plan Gottes und im Kreuz. Das Kreuz bringt Menschen zusammen aus unterschiedlichen Hautfarben, Kulturen, Hintergründen und sie werden eine Herde. Das Kreuz macht es möglich, dass Menschen von sehr unterschiedlichen Herkünften in einer Einheit zusammen Gott loben. Das ist so herrlich. Wenn ihr mal reist in andere Länder und andere Gemeinden besucht, man fühlt sich gleich zu Hause. In Gethsemane hatte ich erzählt, im Garten hatte ich erzählt von einer argentinischen Gruppe, 150 Bibelschüler, und die haben gesungen. Dass alle anderen Gruppen nicht mehr richtig kommunizieren konnten, und dann mussten die da hingehen und sagen, hey, die singen so laut, die müssen mal leiser werden, sonst können wir unser Programm hier nicht machen. Aber was für eine Freude die ausstrahlten und wie sie gesungen haben. Ja, man war sofort irgendwie eins mit denen. Ja, das war natürlich alles auf Spanisch, aber mit was für einer Liebe, mit einer Hingabe sie sangen zu Jesus am Garten, im Garten Gethsemanes oder der Golgatha. Ja, also das ist so schön zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut aus so vielen verschiedenen Nationen und Hintergründen und sie alle loben Gott. Was für ein großer Beweis ist das denn, dass Gott Menschen zusammenführt, die so unterschiedlich sind und dass sie alle den einen Herrn und den einen Gott loben und preisen. Und auch das finden wir hier in diesem Text. Und ich hoffe, dass wir, und damit komme ich auch schon auf die Zielgerade, unsere Zeit ist um, aber dass uns das heute wieder neu ermutigt hat, zu sehen, dass Gott seinen Plan von Ewigkeit her erfüllt und dass dieser Plan beinhaltete, dass Jesus am Kreuz stirbt. Das war nicht ein Versehen, es war nicht der Wille der Menschen, die das taten, sondern es war Gottes Plan und Gottes Wille von Anfang an. Jemand musste stellvertretend sterben, damit wir leben haben. Und das war Jesus. Dafür kam er in diese Welt, dafür ist er 33 Jahre auf dieser Erde gewandelt, hat ein vollkommenes Leben geführt und dieses vollkommene Leben endete am Kreuz. Und das ist der Plan Gottes gewesen. Und das hat zur Folge gehabt, dass dadurch, dass Jesus seinem Vater treu und gehorsam war bis hin zum Kreuz, bis zum Tod, hatte zur Folge, dass er nicht nur das Volk Israel als Nation wieder den Plan erfüllen wird und daraus Segen entsteht und Versöhnung mit seinem Volk, sondern auch, dass alle Menschen auf der Erde in den Genuss kommen können, wenn sie denn sich beugen und an Jesus glauben, seine Vergebung annehmen, neues Leben bekommen. Und sie werden hineingefropft in die Gemeinde Gottes weltweit, aber auch in die Ortsgemeinde, wo es dann seinen Ausdruck findet. Aber grundsätzlich, das ist der Plan Gottes. Und all das hat Kaiphas in einem Satz so mal eben rausgehauen, ohne zu wissen, was er da eigentlich wirklich sagt. Und das zeigt nur, wie groß unser Gott ist. Und dass auch die Menschen dieser Welt, die gottlos leben oder gottlos unterwegs sind und mit Gott gar nichts am Hut haben, selbst die hat Gott in der Kontrolle. Er hält seine Hand darüber. Und die werden auch nur das tun, was er will, das geschieht. Und das gibt uns Trost und Hoffnung in dieser chaotischen Welt, in der wir leben. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort so reich ist, so herrlich ist, so wunderbar. Und dass es uns deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Macht immer wieder zeigt. Und Herr, manchmal gucken wir in unser Leben und denken, da passiert so wenig. Herr, öffne unsere Augen, dass wir dich sehen und dass wir wissen dürfen, dass du am Werk bist, auch wenn wir Fehler machen, dass damit nicht der Plan zu Ende ist mit uns, sondern dass du immer noch deine Geschichte schreibst mit uns und dass du auch zum Ziel kommst. Und Herr, dass wir nicht mutlos werden, dass wir nicht verzagen und dass wir nicht bitter werden gegen uns selbst oder gegen andere, sondern dass wir voller Hoffnung und voller Zuversicht immer wieder neu in den Tag gehen, weil wir wissen, dass du da bist und dass du mit uns gehst und dass du uns hältst und trägst. Dafür wollen wir dich preisen, in Jesu Namen. Amen.